Individuell unterwegs, Reisetagebuch. Azoren 2014. Hallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu einem neuen Format hier in diesem Podcast, nämlich dem Reisetagebuch. Hier ist wie immer der Chris und eigentlich wollte ich ja das Reisetagebuch schon einführen mit unserer Andalusien-Reise im April. Allerdings ist mir da ja aus diversen technischen Gründen einiges dazwischen gekommen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen mit Server, Crash und so weiter. Dementsprechend gibt es die erst jetzt. Der aktuelle Anlass ist unsere aktuelle Reise auf den Azoren. Und ja, wir sind jetzt seit gestern, dem 4. Juli, da und deswegen möchte ich da gleich mal durchstarten. Ich habe WLAN da im Hotel und ja, dann würde ich sagen, legen wir doch einfach gleich mal los. Ja, gestartet sind wir gestern, wie gesagt, am 3. Juli 2014 von Wien aus. Wir hatten unseren Flug kurz nach 14 Uhr nach Lissabon. In Lissabon gab es dann einen kurzen Aufenthalt von gut einer Stunde und dann von dort weiter direkt auf die Azoren, genauer gesagt auf die Insel Terceira. Und jo, da sind wir jetzt auch aktuell gerade unterwegs. Wir sind jetzt insgesamt 3 Tage und gestern gab es dann eigentlich nur mehr die Fahrt ins Hotel, das Atlantida Mar, ist ein ja, sehr nettes Hotel, auch ein ja, etwas besseres Hotel mit sehr schönen Zimmern, mit kleiner Küche im Zimmer und so. Ja, alles wunderbar. Wir sind natürlich wieder mit Mietauto unterwegs, so wie immer oder meistens, und haben dann heute auch schon die erste Runde über die Insel Terceira gemacht. Ja, und ich würde sagen, mit dem starten wir gleich mal durch, weil das ist echt ein interessanterer Tag als wie die gestrige Anreise. Wir sind heute nach einem übrigens sehr, sehr guten und reichhaltigen Frühstück aufgebrochen um ungefähr 9 Uhr. Allerdings also 9 Uhr lokaler Zeit. Wir haben ja 2 Stunden Zeitverschiebung von Österreich auf die Azoren. Und sind dann gleich mal gestartet vom Hotel weg in Richtung Norden, der Küstenstraße entlang und haben dann so ja, ein paar Fotostops natürlich gemacht und so weiter. Und der erste nennenswerte Aufenthalt war in einem Natur- bzw. Vogelschutzgebiet, und zwar den Quadro Ribeiras. Es gibt da überhaupt generell ziemlich viele Flüsse, nach denen diese ganzen Täler alle benannt sind. In dem Fall waren es jetzt 4. Und ja, was ist das dort? Das ist im Prinzip ein kleines Seitental. Da steht eine alte Mühle dann auch drinnen, die früher mit diesem Bach oder Fluss, naja, Fluss kann man nicht sagen, Bach betrieben worden ist. Und entlang der Küste, das ist alles, also man muss vielleicht kurz zu den Azoren ein paar Worte verlieren. Die Azoren sind ja zum Großteil entstanden aus Lavagestein, also durch Vulkanausbrüche, durch vulkanische Aktivitäten aus dem Meer gehoben. Und so auch die Insel Terceira. Und die ist natürlich aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte durch die vulkanischen Aktivitäten von ihrer Küstenlinie extrem zerklüftet. Und die Portugiesen haben das aber relativ gut gelöst. Die machen das nämlich einfach so, dass sie im Prinzip an diesen zerklüfteten Küsten gewisse Stellen einfach ausbetonieren und dort halt dann Liegeflächen und so weiter schaffen. Und das ist eben da in den Quadro Ribeiras ist das eben auch der Fall. Das heißt, man kann dort dann auch ins Meer baden gehen, es ist dort auch ein Swimmingpool, der allerdings aktuell jetzt nicht so wirklich in Betrieb erschienen ist für uns, aber das gibt's dort alles. Ja, und das war der erste Fotostopp, der, ich sag mal, der größere. Und wir sind dort ein bisschen herumgelaufen, haben dort Fotos gemacht, sind dann ein Stück weitergefahren Und zwar genauer gesagt an einem wahrscheinlich der bekanntesten Strände da auf dieser Insel, nämlich nach Bisquitas. Dort war dann schon deutlich mehr los und dort ist dann auch der Clemens baden gegangen, schwimmen gegangen. Er wollte unbedingt ins Wasser. Ja, schlussendlich war es eh ziemlich frisch, also er war nicht recht lang drinnen, aber er war drinnen und er wollte also ganz unbedingt und so haben wir das gleich verbunden und genutzt. Natürlich auch wieder mit ein bisschen Fotos machen und so. Jo, von dort ging es dann weiter. Und zwar auf einen weiteren Aussichtspunkt, nämlich den Ponto Ramino, wo man auch einen schönen Blick über die Küste hat, wo man sehr schön, ja, sehr interessante Formationen noch hat, dann eben durch dieses Lavagestein. Ist sehr interessant zum Anschauen. Und ist auch groß angeschrieben, der Aussichtspunkt, und auch relativ gut besucht gewesen. Dann ging es weiter entlang der Küstenstraße, immer noch, dann allerdings im westlicheren Teil der Insel schon auf etwas größeren Höhen als wie im östlicheren Teil. Also da sind wir dann schon einige Meter nach oben gekommen. Und zwar war der nächste Anlaufpunkt sozusagen auf der Strecke Mata Sereta. Das Ganze ist so ein mehr oder weniger öffentlicher Picknickplatz, wenn man so will, mit vielen Bänken, Tischen, Grillen, Stellen, wo man ja Feuer machen kann oder eben über Kohlen grillen kann und so weiter. Das Ganze liegt sehr nett in einem Waldstück, sehr urig, mit vielen Fahnen, auch Baumfahne findet man dort und auch einiges anderes an interessanten Gepflanz, wie natürlich Orchideen und auch die allgegenwärtigen Hortensien, für die die Azoren sehr berühmt und bekannt sind. Ja, dort in dem Gebiet sind wir ein bisschen herumgelaufen, haben einen kleinen Spaziergang gemacht, dort ist dann auch ein Spielplatz noch dabei, also natürlich ganz wichtig für Clemens, so für zwischendurch ein bisschen mal Aktivität für ihn. Und ja, wir sind dann weitergefahren entlang der Küstenstraße immer noch zum, ja, wenn man so will, zentralen Vulkan der Insel Terschiera. Und zwar zum suche ich das gerade, wo ich das stehen habe, in meinen Aufzeichnungen. Ha, genau da, zur Sierra Santa Barbara. Und der Vulkan ist gute 1000 Meter hoch und man kann bis auf die Spitze rauf mit dem Auto hochfahren. Und das war eigentlich das nächste, was wir machen wollten, beziehungsweise auch gemacht haben. Man zweigt dann von der Küstenstraße ab und pendelt dann so über eine kleine Serpentinenstraße, die nur etwas breiter als eine Autobreite ist, dann rauf. Geht aber sehr schön, es ist durchgängig asphaltiert, ist also grundsätzlich kein Problem zum Fahren. Und kommt man dann ganz oben an, steht man vor einer riesigen Anlage von verschiedensten Sendeanlagen. Ich glaube, es gibt kaum eine Frequenz, die dort da oben nicht empfangen oder gesendet wird, zumindest was Rundfunk und sonstige Funkgebühren, Frequenzen, wie komme ich auf Gebühren, Funkfrequenzen angeht. Also es wird so ziemlich alles dort gefahren, eigentlich mit ziemlich großen Richtantennen, Mobilfunkantennen, alles Mögliche ist da oben drauf. Ja, und da oben hat man einen richtig schönen Blick über die Insel, runter auf die Küstenlinie, wenn das Wetter mitspielt, das muss man auch dazu sagen. Also da oben hängt relativ oft der Nebel. Und es sollte heute keine Ausnahme sein. Allerdings haben wir das große Glück gehabt, dass wir doch immer wieder zwischendurch die eine oder andere Minute erwischt haben, wo es aufgeklärt hat, wo es besser geworden ist, wo man dann auch den einen oder anderen ganz netten Blick gehabt hat. Und das Ganze haben wir natürlich fotografisch genutzt und auch filmisch. Also es gibt dieses Mal auch Filmaufzeichnungen, Videoaufzeichnungen. Ja, wobei der Film an sich wahrscheinlich dann schlussendlich nicht öffentlich zu haben sein wird. Also das ist eher so eine private Geschichte, was wir da wieder machen. Aber nichtsdestotrotz sind die Aufnahmen natürlich im Kasten. Und vielleicht gibt es ja das eine oder andere Schmankerl mal davon, so einen kleinen Ausschnitt zwischendurch mal zum Sehen. Schauen wir mal. Versprechen kann ich euch das jetzt aber an der Stelle bitte nicht. Jo, dann wieder runter von dem Vulkan, einmal rundherum. Sprich, wir sind dann wieder auf die Küstenstraße runter, sind die Küstenstraße weitergefahren über diverse Fotostops und sind dann schlussendlich auf der anderen Seite von dem Vulkan beim Lago Bastatas ankommen. Das ist ein sehr idyllisch und romantisch gelegener Teich mit vielen Enten, die auch absolut überhaupt nicht menschenscheu sind, also die sind eindeutig Menschen gewohnt dort. Kann man sich anschauen, liegt sehr nett und ist einen Stopp zwischendrin auf alle Fälle wert. Der nächste Punkt war dann der Lagoa Negro. Das war das, wo wir eigentlich dann hin wollten, weil der Lago das Paptas war eigentlich nur so zwischendurch am Weg und den haben wir halt eingeschoben. Aber der Lagoa Negro war eigentlich der, wo wir hin wollten. Das Ganze ist ja wirklich ein sehr kleiner Teich, ist Naturschutzgebiet, liegt aber sehr schön eingebettet, umrahmt von Bergen, von Vulkanen. Das liegt sehr schön, es ist ein sehr intensives Grün dort und man merkt, dass es dort relativ feucht, viele Niederschläge und ist alles sehr saftig grün. Liegt wirklich sehr nett und sehr abgelegen und einsam und ganz, ganz schön. Und der große Vorteil ist, gleich gegenüber von dem See liegt die Gruta do Natal, so heißt es ganz genau, also ausgesprochen natürlich komplett falsch wahrscheinlich, aber egal, Portugiesisch beherrsche ich nicht. Dementsprechend kann ich euch das nur so sagen und vorlesen, wie ich glaube, dass es ausgesprochen wird. Und die Gruta do Natal ist eine Höhle, und zwar eine ganz besondere Form, nämlich eine Lavahöhle. Dadurch, dass das alles ein Lavagestein, also Vulkangestein ist, sind natürlich auch die Höhlen in diesem Vulkangestein drinnen. Und wer sich jetzt mit Gesteinen ein bisschen auskennt, weiß, Vulkangestein verwittert relativ schlecht. Also Urgestein, ja, man kennt das auch vielleicht aus den Alpen, so Granit und solche Sachen, verwittert relativ langsam und schlecht. Diese Höhlen, die dort in dem Lavagestein oder in dem Vulkangestein drinnen sind, die sind bei diversen Ausbrüchen entstanden. Also die sind entstanden, wie tatsächlich Vulkanausbrüche stattgefunden haben, wo heißes Magma da durchgeflossen bzw. durchgeschossen ist. Und diese Höhlen entstehen eben dann dadurch, dass dann, wenn sich der Vulkan dann schon langsam entleert, die Lava sich irgendwo zurückzieht bzw. irgendwo anders dann abfließt, weil irgendwo anders was aufgeht. Und dann bleiben solche Höhlen mitunter dann zurück. Und genauso eine Höhle ist eben auch die Gruta do Natal. Wobei ich sagen muss, diese Höhle haben nur Stefan und Tamara gesehen, aus dem ganz einfachen Grund, weil der Clemens geschlafen hat, und zwar tief und fest und nicht zum Unterbringen war. Und ich habe dann gesagt, okay, passt schon, ich bleibe bei ihm, ist kein Problem. Und so haben wir das dann gelöst. Fotos gibt es auf alle Fälle dann nachgereicht im Reisebericht später mal, der sicher kommen wird. Dort gibt es dann auch die Fotos von der Tamara dann aus der Höhle. Ja, von der Gruta do Natal ging es dann weiter, sind so vielleicht 5 Kilometer Luftlinie oder so, zur nächsten Höhle, nämlich der Algar do Carvalho. Oder wie man es ausspricht. Kann auch sein, dass Carvalho ist, ich weiß es nicht. Das Ganze ist auch eine Lavahöhle oder Vulkangesteinshöhle, deutlich größer als die Gruta do Natal. Und die ist echt imposant. Also da war ich dann auch mit drinnen und auch der Clemens war mit drinnen. Die war echt sehenswert, die war richtig großartig. Da ist am unteren Ende der Höhle ist ein kleiner Teich noch drinnen, weil durch das Vulkangestein sehr viel Wasser durchkommt. Das Vulkangestein ist relativ porös. Und da kann das Wasser relativ leicht durch und das passiert auch. Es ist allerdings dann auch so, dass wenn es dann eine Zeit lang nicht regnet, dieser Teich, See da unten drinnen auch sehr schnell wieder trocken fällt. Wir hatten das Glück, es ist momentan relativ viel Niederschlag beziehungsweise gewesen in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen und Wochen, sodass der See unten relativ schön gefüllt ist. Man sieht da schön was und es tropft auch überall das Wasser runter. Und es ist wirklich beeindruckend, diese Formationen, die da in dem Berg innen drinnen zurückgeblieben sind. Man sieht also richtig, wo die Lava durchgeschossen ist. Man sieht das richtig an den Spuren, diese sozusagen die Rillen und die Linien, die das Gestein dort geworfen hat. Das ist extrem interessant zum Anschauen und wunderschön. Jo, von der Höhle ging es dann noch weiter, ungefähr 2 Kilometer, wenn überhaupt, zu den Fumas Engchauffré, so. Wurscht, wie sie heißen, ich verlinke es euch, ist ja ganz egal, ich kann das sowieso nicht richtig aussprechen. Das Ganze ist ein Solfatanfeld, das heißt, dort sind Schwefeldampf-Austritte, wo der Schwefeldampf direkt aus dem Boden wirklich rauskommt. Wir hatten sowas zum Beispiel auch schon in Island, allerdings ist hier auf den Azoren halt der große Vorteil, dass das Ganze viel, viel üppiger bewachsen ist und das ist wirklich mitten im Grünen. Und dazwischen hast du immer wieder gelbe Flecken, wo man einfach die Schwefelablagerungen und Absonderungen sieht. Ist unheimlich schön zum Anschauen und unheimlich interessant. Es ist ein Naturschutzgebiet, das sehr gut mit Wegen und Holzstegen erschlossen ist. Man kann da also sehr gut, bequem und sicher unterwegs sein. Man kann da richtig durchspazieren. Dauert die ganze Runde, ich würde mal sagen, wenn man es am Stück geht, vielleicht 10 Minuten, wenn es hoch hergeht, oder Viertelstunde. Ja, Viertelstunde, wenn man es durchgeht, wird es dauern. Nur natürlich kann man dort extrem viel Fotos machen. Also da kann man auch sehr viel mehr Zeit verbringen dort. Ist auf alle Fälle sehenswert, ist unheimlich interessant, eben dadurch, dass es wirklich mitten im Grünen liegt und zwischen Orchideen und sonstigen Pflanzen zwischendrin immer wieder mal die Rauch- bzw. Dampfsäulen aufsteigen. Es riecht dort natürlich auch dementsprechend nach Schwefel, das heißt, ja, so ein bisschen faulige Eier und so. Man kennt das vielleicht aus der einen oder anderen Therme, aus dem einen oder anderen Heilbad. Und ja, ist auf alle Fälle eine sehr interessante geologische bzw. vulkanische Erscheinung, die man sich nicht entgehen lassen sollte, weil es dort wirklich wunderschön ist in dem Gebiet dort. Ja, und damit sind wir eigentlich mit dem heutigen Tag auch schon wieder durch. Das passt eh ganz gut. Viertelstunde ist eigentlich genau das Format, was ich mir für die Reisetagebücher so vorstelle. Und ja, es ging dann eigentlich dann nur mehr zurück Richtung Hotel mit einem kurzen Stopp bei einem kleineren und einem Stopp bei einem größeren Supermarkt. Und ja, nachher dann noch ein bisschen Abendessen in einem nahegelegenen Restaurant, in einem italienischen. Sehr gut übrigens und zu absolut fairen Preisen, da kann man nichts sagen, das ist absolut okay. Jo, und damit sind wir eigentlich auch schon wieder am Ende dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr könnt uns auf jeden Fall über die nächsten Tage weiterhin in den Reisetagebüchern begleiten. Ich werde versuchen, das so oft wie möglich zu machen. Es gibt dann auf jeden Fall immer die Zusammenfassungen über die jeweiligen Tage, die bis dahin angefallen sind. Und ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören und könnt ein bisschen mitreisen mit uns, weil dafür mache ich das jetzt eigentlich. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Schaut, dass rauskommt. Viel Spaß auf euren Touren. Euer Chris. Individuell unterwegs ist eine Produktion von Reisen, Wandern, Tauchen. Reisen-Wandern-Tauchen.at